Listen.
Was der Übeltäter ist der entsprechende, das Arbeiten über seinen Kapazitäten, über seine Regenerationskapazitäten. Und da ist eher das Trainingsvolumen, nämlich die Anzahl an harten Sätzen pro Woche, pro Muskelpartie, als erstes zu betrachten aus meiner Sicht. Und wenn du diese Kapazitäten halt einhältst mit der Zeit und da ein bisschen drauf achtest, was dir dein Trainingslogbook sagt, dass du das entsprechend die Leistung halten kannst von der Kraft, dann passt das Trainingsvolumen und dann kannst du die Kraft auch oftmals viel länger oder viel adäquater näher an den Kraftwerten halten, die du halt im Kalorienüberschuss hattest. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training mit mir, Arne Otte, der Host der Sendung. Ein weiteres Podcast Q&A Nummer. Er hat schon wieder keine Ahnung, welche Nummer. Ihr habt es eh im Titel gelesen, ist jetzt auch völlig irrelevant. Willkommen zu einer weiteren Fragestunde. Es sind wieder ordentlich Fragen eingegangen in der Instagram Story entsprechend auch wieder gute Fragen, die sicherlich eine Großzahl der Zuhörer interessieren werden, weiterhelfen werden. Von daher werde ich mich jetzt anfangs wie immer in den Q&A-Editionen kurz fassen, in dem Sinne, dass ich einmal ein kleines Update gebe, was bei mir entsprechend gerade so los ist. Ich habe gerade den nächsten Mesozyklus oder den ersten Mesozyklus nach Minicut genau gestern beendet und habe bei diesem Mesozyklus das erste Mal Erfahrung machen dürfen mit dem Wiederholungsbereich von 20 bis 30 Wiederholungen, was definitiv eine neue Erfahrung war, eine anfangs spaßige Erfahrung war, im Laufe des Mesozyklus sehr, sehr mental anstrengende Erfahrung war. Mental in dem Sinne, dass ich sicherlich körperlich auch am Maximum gearbeitet habe, aber mental irgendwann da dann doch schon eher eine Barriere entsteht, dass man sich dazu pushen muss, noch mehr zu leisten als in der Woche davor, weil natürlich auch ganz klar die Ausdauer und das ganze das System, die Ermüdung des Gesamtsystems irgendwann natürlich da auch ordentlich reinschlagen. Und es natürlich auch eher ungewohnt ist, weil ich vorher höchstens im Wiederholungsbereich mal bis 20 gearbeitet habe, aber nicht 20 bis 30. Also das war so eine der größten Neuerungen, die Steve und ich in dem Mesozyklus gefahren haben. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Wiederholungsbereiche und die Muskelpartien, in denen ich das Ganze ausgeführt habe, glaube ich, schon davon profitieren werden. Aber das wird sich rausstellen. Da kann man natürlich jetzt nicht nach 5 Wochen sagen, da ist jetzt enorm viel Nettohypertrophie rumgekommen. Alle Indikatoren, die man so nehmen kann, Maße, Bilder, Rate des Gewichtszuwachsrate etc., konnten aber darauf hindeuten, aber abgerechnet wird niemals, denn wir sind nie zufrieden und es muss immer mehr Hypertrophie her. Das war eigentlich so die größte Neuerung des letzten Mesozyklus. Ansonsten ist, was interessanterweise, was aus dem Mesozyklus rausgekommen ist, ist auch, dass ich nach dem Minicut die Kalorienmenge, die durchschnittliche Kalorienmenge, die ich von Woche zu Woche brauche, um eine bestimmte Gaining Rate einzuhalten, niedriger ist als vor Minicut. Finde ich sehr, sehr interessant. Also ich glaube, vor Minicut war ich bei 3.400 bis 3.500 Kalorien und jetzt bin ich dauerhaft auch jetzt 5 Wochen nach Minicut bei 3.300 bis 3.400, wobei ich im Gros eigentlich eher die 3.300 angepegelt habe und damit die Gaining Rate super getroffen habe. Und daran sieht man mal wieder, dass bestimmte Lebensumstände vielleicht doch mehr Einfluss darauf nehmen, als man denkt, denn die Arbeit am Schreibtisch hat doch wieder ein bisschen zugenommen. Ich habe natürlich trotzdem geschaut, wie viele Durchschnittsschritte ich pro Woche mache. Das ist auch etwas, was ich Steve aber mitteile. Und da hat sich eigentlich nichts getan. Es sind im Durchschnitt immer noch zwischen 12.000, 13.000 oder 11.000 Schritten. Aber dazwischen bewege ich mich halt trotzdem deutlich weniger. Und da ist halt auch immer so die Krux zu sehen an den Fitbits und den Fitness-Trackern, dass rein die Schritte nicht Auskunft darüber adäquat geben können, wie viel Umsatz wir nun wirklich am Tag machen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein interessanter Punkt, der mir halt soweit aufgefallen ist. Genau. Und ansonsten ist es sicherlich für viele auch interessant, auf kurz oder lang mal vielleicht mal darauf einzugehen, wie man am besten Progressionen in diesen hohen Wiederholungsbereichen macht, wie man das am besten gestaltet. Habe ich gerade für meine Online-Klienten ein Video aufgenommen, weil das doch anscheinend sehr, sehr schwer ist, oder es gibt da viele Wege, Progressionen zu generieren, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt im 30-Wiederholungsbereich arbeite und von Woche zu Woche die Loads steigere, kann ich das natürlich machen, aber das, was an Work Capacity verloren geht, von Satz zu Satz, ist oftmals sehr, sehr groß, also so 30, 24, 21, über drei Sätze ist auch schon eher realistisch, und dann wird es vom Tracken halt schwer, wenn ich von Woche zu Woche das Gewicht erhöhe. Wann sollte ich das tun? Wann sollte ich versuchen, nur mehr Reps zu machen? Solche Geschichten. Könnt ihr mal sagen, ob das vielleicht auch interessant wäre für eine ganze Podcast-Episode nicht, oder vielleicht auch Progressionsschemata. Da würde ich mir dann nochmal einen Gast dazu holen, der natürlich da auch nochmal ein bisschen mehr, noch mehr Wissen, Expertise und natürlich auch Erfahrung mitbringt. Gut, ich glaube, das war's soweit meinerseits. Grob bin ich gut overreached nach 5 Wochen, gut kaputt, deswegen seid so lieb und gesteht mir das ein oder andere die eine oder andere Sprachbarriere oder das ein oder andere dementsprechend, habe ich, glaube ich, immer gesagt. Seht es mir nach. Judy, weiter will ich auch gar nicht mit meinem Krempel euch entsprechend unterhalten, sondern ich möchte möglichst viele Fragen von euch beantworten. Und damit legen wir jetzt auch einfach mal los. Fangen wir mal an. Beginnst du Diät-Mesos mit Maintenance Volume oder Minimum Effective Volume von German Daniel 123? Also Diät-Mesos, Diät impliziert halt natürlich, dass man Kaloriendefizit eingeht. Und in dem Szenario würde ich tatsächlich mit dem minimal effektiven Volumen arbeiten, denn das ist nun dein Erhaltungsvolumen. Dadurch, dass wir jetzt natürlich das Kaloriendefizit haben, sind unsere Regenerationskapazitäten natürlich auch gleich dezimiert. Und wir haben natürlich auch den Umstand, dass dadurch auf kurz oder lang halt mehr katabole Stoffwechselprozesse stattfinden. Und das müssen wir halt kontern, indem wir halt das Trainingsvolumen ein bisschen weiter erhöhen, als es bei entsprechenden Erhaltungskalorien wäre oder in einem Kalorienüberschuss. Und dementsprechend kann man so anpegeln, dass das minimal effektive Volumen dann zum Erhaltungsvolumen wird. Also ganz klar, dort würde ich dann beginnen. Wie man das dann über eine Diät weiterführt, ob man in dem Szenario dann mit dem Volumen statisch fährt, ob man trotzdem noch ein dynamisches Trainingsvolumen wählt, das ist immer so ein bisschen davon abhängig, was für eine Diät das ist, wie lange die Diät geplant ist, was für eine Rate of Loss, also die Verlustrate geplant ist, und was das Endziel natürlich ist, ganz, ganz wichtig halt, ne? Minimum Effective Volume für entsprechendes Kaloriendefizit, ganz klar. Dann haben wir, wie mit Verletzungen umgehen. Zeit nutzen, um andere Muskelgruppen zu fokussieren? Fragezeichen von Sarah.Maria. Also Thema Verletzungen, auch eins meiner, nicht Lieblingsverletzungen, aber eins, was sehr, sehr oft aufkommt. Was mich halt wundert, also es wundert mich, es kann natürlich jeder mal irgendwie irgendwas haben, dass man eine Haut-OP hat oder irgendwas. Aber ich hoffe halt, dass das nicht trainingsinduzierte Verletzungen sind, denn dieser Sport sollte eigentlich sehr, sehr trainings- oder verletzungsfrei betrieben werden. Aber das mal völlig nebenbei. Was auch immer die Verletzung jetzt ist sie da. Und ja, genau, ich würde diesen Umstand, den die meisten natürlich immer erstmal negativ belegen, weil jetzt können sie natürlich nicht mehr so trainieren, wie sie wollen, nicht mehr, ja, haben nicht mehr alle Optionen im Training. Und das ist oftmals natürlich, wenn man limitiert ist in seinen Möglichkeiten, dann ist es immer sehr, sehr unangenehm. Aber da kommt natürlich auch die Chance daher, und da hat die Sarah das auch schon sehr, sehr richtig gesehen. Du hast natürlich dadurch immer die Chance, die Muskelpartien, die du jetzt nicht trainieren kannst, ja, diese Muskelpartien haben nicht den Umstand, dass sie natürlich auch Ermüdung anhäufen im Gesamtsystem. Und dementsprechend hast du mehr Kapazitäten gänzlich für andere Muskelpartien frei und kannst dort nun mehr Trainingsvolumen ansammeln und mehr Regeneration und vor allen Dingen mehr Adaption entsprechend auch noch verursachen oder einheimsen und hast dementsprechend die Chance, in der Zeit diese Muskelpartien, die du ganz normal trainieren kannst, natürlich mal ordentlich auf Vordermann zu bringen und dort entsprechend dort jetzt die Priorität darauf zu setzen, gezwungenermaßen. Ja, es ist immer eine Chance, in den Bereichen zu arbeiten und dann auch kreativ zu werden. Also ich kann das auch noch so aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir war das, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren so, dass ich halt mir Muttermale entfernen lassen musste, unter anderem 2 unter der Fußsohle, wo ich dann wirklich 2 oder 2, 3 Monate keinen Druck auf die Fußsohle geben durfte, größeren Druck, also so Beinpresse, Squats, Hackenschmidt und solche Geschichten, die waren halt passé, weil die Wundheilung dann entsprechend gestört war. Und da musste ich halt kreativ werden. A, habe ich in der Zeit meinen Oberkörper deutlich voranbringen können durch die frei gewordenen Kapazitäten, sowohl über Frequenz, über Gesamttrainingsvolumen, vor allen Dingen da kann man dann das Trainingsvolumen eher nutzen als die Frequenz, und habe dann die anderen Muskelpartien halt mit kreativ werden, habe dann Hyperextensions, Beinbeuger, Beinstrecker, alles gemacht, wo ich halt entsprechend die Sohle nicht belasten musste und habe halt meine Beinmuskulatur auf Maintenance-Volumen gefahren, also Haltungsvolumen gehalten, damit sie halt so bleiben, wie sie sind, und habe die Zeit halt maximal genutzt, um die anderen Bereiche halt aufzutrainieren. Also eine Verletzung ist auch immer eine Chance, Zeit und Trainingsvolumen in andere Muskelpartien zu investieren. Also was immer jetzt auch die Verletzung sein sollte bei dir, nutzt die Zeit maximal aus. Es ist auch ein Geschenk, wenn man es so sehen möchte. Ja. Dann haben wir, hast du dich schon mal mit dem Thema Testosteronersatztherapie, TRT, beschäftigt? Ich habe nach meiner Magersucht, ich bin wieder gesund und voll im Training. Da ist die Frage zu Ende. Ja. Achso, ein Testosteronwert unter der Norm. Er wurde 2-mal gemessen. Symptome, niedrige Libido, TRT zu raten oder Nebenwirkung zu schlimm? Also, zuallererst mal, wenn du sagst, das rührt halt alles aus einer Lebensphase, die du mit Magersucht betiteln würdest, dann bin ich da, zum einen bin ich da nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner, was das Thema angeht, aber du fragst jetzt auch nur, was daraus resultiert. Und Testosteronersatztherapie ist jetzt eine wahrscheinlich der Sachen, die entsprechend die ärztlicherseits vorgeschlagen wurden, aufgrund der wahrscheinlich eklatant niedrigen Testosteronwerte. Also ich muss dazu sagen, ich bin gerade dabei, mich mit dem Thema thematisch zu beschäftigen. Keine Angst, nicht für mich selber. Meine Testosteronwerte sind für mein Alter sogar überdurchschnittlich, ganz minimal. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welche Messvariante das ist, aber die Skala geht dort, glaube ich, von 3 bis 12 ist der Normalbereich. Es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Parameter, in denen man Testosteron entsprechend messen kann, und ich bin da auf 9, irgendwas. Also von daher bin ich da guten Bereich, aber ich beschäftige mich damit, weil ich zurzeit auch im Coaching eine ähnliche Thematik habe, wo das ja teilweise ziemlich ähnlich in der Vergangenheit aussieht wie bei dir, wo lange ein bisschen Misswirtschaft getrieben wurde mit dem Energiedefizit sehr, sehr lange, und ähnliche Werte halt stattfinden. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich zwar schon jetzt gerade die letzten Tage lustigerweise viel damit beschäftigt oder mich versucht habe einzulesen in die Thematik, aber ich bin immer noch komplett nicht firm oder kann dort überhaupt gar keine Auskunft drüber geben. Also ich würde es gerne tun, aber ich bin da einfach nicht der richtige Ansprechpartner. Ich könnte da einfach nicht genug Auskunft drüber geben. Da würde ich mich wirklich an jemanden wenden, der sich damit wirklich fachlich auskennt, Expertise hat. Und das ist halt immer schwer, natürlich wieder jemanden zu finden. Ein Arzt sieht natürlich nur die entsprechenden Testosteronwerte und sagt halt, alles klar, nun schießen wir exogen von außen aber zu und dann wird das alles schon wieder werden mit dem Menschen. Ja, es gibt halt keine Wirkung ohne Nebenwirkung, wie der gute, Goku Fitness so schön immer zu sagen pflegt. Kann ich dir leider nicht beantworten. Also ich kann nur hoffen, also wenn du sagst, du bist jetzt wieder gesund und voll im Training, vielleicht die Zeit doch noch mal ein bisschen für dich arbeiten lassen, in dem Sinne, dass du dir vielleicht, das ist auch wirklich nur eine Vermutung, soll, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, was los ist bei dir, ob du wirklich konstant einen Kalorienüberschuss fährst, auch jetzt konstant, in dem Sinne, dass du halt, genau, nicht nur irgendwie 4 Tage die Woche einen Kalorienüberschuss hast und 3 Tage die Woche vielleicht doch eher plus minus null und dann doch mal 1-2 Tage minus, sondern wirklich einen konstanten Kalorienüberschuss, eine konstante Gewichtszunahme, die entsprechend pro Monat stattfindet, prozentual. Wenn das wirklich schon lange stattgefunden hat und stattfindet und sich die Werte immer noch nicht daraufhin steigern, dann lass dich wirklich nochmal beraten. Sollte das aber tatsächlich nicht stattfinden oder du vielleicht doch nochmal so ein bisschen in dich kehrst und überlegst, meistens schau nochmal, ob du wirklich einen konstanten Kalorienüberschuss fährst oder ob es da vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen Parameter gibt, wo du sagst, würde ich nicht so 100% ja sagen, aber eigentlich schon. Und passt das nochmal an, bevor du wirklich zu dieser doch eklatanteren Lösung greifen willst. Vielleicht, wie gesagt, ist das alles on point und war nur ein kleiner Versuch, vielleicht nochmal drüber nachzudenken. Ansonsten, wie gesagt, bin ich da leider nicht der Experte. Gut, dann Probleme von Östrogene, Sojaprodukte für den Muskelaufbau. Weniger Fleisch in Klammern von Fabi Adam. Erstmal muss ich wieder kurz überlegen, ob ich die Frage überhaupt richtig verstehe. Also ich gehe mal davon aus, dass die Frage ist, ob Östrogen, wenn man halt zu viel Sojaprodukte zuführt für den Muskelaufbau, Negativadaption von sich oder nach sich ziehen. Was man dazu halt immer bedenken muss, das Ganze ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen zu sehr verrufen, ne? Also das ganze Östrogen-Thema. Die Frage ist halt da auch eher nicht, ob und überhaupt, sondern Quantität. Wie viel Sojaprodukte halt, ne? Ab welcher Menge könnte es halt entsprechend Negativadaptionen hervorrufen. Und wenn du jetzt sagst, du hast, weil du weniger Fleisch nimmst, hast du jetzt das ein oder andere Tofu-Ding dir da reingemöbelt oder in deiner wöchentlichen Bilanz mit drin, dann wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich sicherlich keine großen, allzu großen Einflüsse haben. Ich bin gerade am Überlegen, Soja hat, glaube ich, kein vollständiges essentielles Eiweißprofil, oder? Ja, so die Veganer werden mich jetzt totschlagen. Ich habe es gerade gar nicht perfekt auf dem Zettel. Also das wäre eher das Ganze. Sobald das, was du isst, dort ein vollständiges Aminosäurenprofil hat und das Ganze nicht irgendwie jeden Tag irgendwie 50% deines Proteinbedarfs ausmachst, dann wüsste ich jetzt nicht, dass man davon jetzt zu viele negative Adaptionen hat. Das soweit zu dem Thema. Was ist mir denn da nochmal eingefallen? Ich habe mir die Fragen mal vorher, ich habe sie einmal durchgeguckt und überlegt dann immer, was würde mir denn dazu einfallen? Es gibt ein schönes Produkt, ein veganes Produkt, was alle essentiellen Aminosäuren beinhaltet und auch Fleischersatz ist. Das wollte ich jetzt vorher nochmal raussuchen. Komme ich jetzt nicht drauf. Das hatte ich damals in Wien mitbekommen, auf einem Seminar. War das in Wien? Ich glaube, das war in Wien. Da war Renaissance Periodization da. Und da hat die Dr. Melissa Davis hatte das mitgebracht in einer Präsentation. Wenn ich das finde, dann schreibe ich es nochmal unten in die Beschreibung mit rein. Das war jetzt mal so völlig off-topic, aber das könnte man dann nutzen. Ob das in Deutschland erhältlich ist? Okay, jetzt habe ich noch mehr Fragezeichen aufgerufen, als dass ich Antworten gegeben habe. So läuft das hier, wenn ich Q&As mache. Wunderbar. Kommen wir mal lieber zur nächsten Frage. Ist ein 5er oder gar 6er Split als naturaler Athlet wirklich gar keine Option? Fragezeichen von Fitness Nico. Fitness Nico, once again, ich glaube, er war in jedem Q&A bis jetzt drin. Richtig treuer Supporter des Podcasts. Nico, also ein 5er oder 6er Split, gar keine Option. Also als gar keine Option würde mir schon mal gar nicht gefallen, denn etwas komplett auszuschließen ist gänzlich nie etwas sonderlich Gutes, Produktives aus meiner Sicht. Die Frage sollte sich dann eher stellen, warum könnte das für dich vielleicht doch eine Option sein? Unter welchen Umständen und unter welchen Rahmenbedingungen wäre das sinnvoll? Also ein 5er oder 6er Split hat halt zur Folge, also ich gehe mal einfach davon aus, dass du so ein Bro-Split meinst, halt, ne? Wo du Montag Brust, Dienstag Rücken, Mittwoch Schultern, Donnerstag Beine und freitags Arme trainierst. Ja, also du hast eine Frequenz von einmal die Woche. Ja, das verstehe ich unter Bro-Split. Das Ganze ist für dich als Naturalathlet wahrscheinlich nicht sonderlich sinnvoll, weil du dein Gesamttrainingsvolumen für die entsprechende Trainingsgruppe, für die entsprechende Muskelpartie in nur einer Einheit ansammeln musst. Das hat viele Nachteile. Die Nachteile sind die folgenden, dass du entsprechend dein maximal regenerierbares Volumen sehr schwer in einer Trainingseinheit erreichen kannst oder sinnvoll erreichen kannst. Das heißt, du wirst es nicht sinnvoll schaffen, qualitativ schaffen, zum Beispiel, wenn dein maximal regenerierbares Volumen für die Brustmuskulatur, sagen wir mal, 12 ist. Du wirst es aus meiner Sicht schwer schaffen, 12 Sätze in einer Einheit, oder sagen wir, vielleicht sind es irgendwann sogar 15, wenn man das dynamisch macht, in einer Einheit anzuhäufen, 15 Sätze effektiv Volumen für diese Muskelpartie reinzukriegen, wird schwer zu schaffen sein, weil du spätestens so bei plus minus 8 bis 10 Sätzen kippt es meistens, dann haben wir so viel Ermüdung angehäuft, dass die Qualität des Volumens in allen Sätzen danach einfach immer weiter sich mindert, weil auch die Work Capacity halt immer weiter runtergeht und die Qualität des Trainingsvolumens und die mechanische Last immer weiter runtergeht und das, was du halt gänzlich, sagen wir mal, in 15 Sätzen an qualitativem Volumen anhäufen kannst. Die Qualität wird geringer sein, die 15 Sätze, als wenn du das jetzt, die 15 Sätze in 3 Blöcke, also in 3 Tage über die Woche aufteilst. Du hast eine Dreierfrequenz und hast 5, 5 und 5. Oder eine Zweierfrequenz, vielleicht für dich erstmal besser, wenn du aus so einem Split-System kommst und sagst, du machst 7 und 7. Ja, dann hast du sozusagen diesen Kipping-Point, den man wahrscheinlich Pi mal Daumen bei vielen Muskelpartien so bei 10 Sätzen hat, wirst du nicht überschreiten und sammelst somit qualitativ viel mehr sinnvolles Trainingsvolumen an. Ja? Und du musst natürlich auch sehen, dass du dadurch natürlich enorm viel Ermüdung in der entsprechenden Muskulatur auch pro Einheit anhäufst, was du auch machen musst, weil du das nächste Mal erst in einer Woche diese Muskulatur wieder trainierst, was dann im Laufe der Woche wahrscheinlich die systemische Ermüdung auch deutlich mehr fordert oder vielleicht überfordert und dich damit entsprechend halt weniger in Gänze performen lässt. Da gibt es jetzt, glaube ich, noch zig andere Nachteile und wenig Vorteile. Ich will ja mal fair sein und nicht, wenn es Nachteile gibt, muss es eigentlich auch Vorteile geben. Was könnte ein Vorteil sein? Ja, ein ganz klarer Vorteil für dich könnte sein, dass es dir einfach sau viel Spaß macht. Das wäre wieder das Szenario, dass du sagst, Mir macht es einfach sau viel Spaß, wie ein IFBB-Bodybuilder zu trainieren. Das ist, macht mir so verdammt viel Spaß. Ich bin halt so ein Gym-Rat. Ich liebe es, im Gym zu sein. Das ist mein Leben. Das macht mir Spaß. Meine Freunde sind da und ich will da einfach ballern. Dann tu's. Wenn du das konstant eher machen möchtest und eher machst als einen Plan, der auf dem Papier besser aussieht, dann wirst du auch damit bessere Erfolge haben. Aber je mehr man sich natürlich mit den Umständen befasst und den Gesamtkontext versteht, was wir heute wissen, wie Muskelhypertrophie wahrscheinlich am ehesten produktiv funktioniert, dann wird man automatisch eher andere Entscheidungen treffen, in dem, wie man sein Training plant, wie man sein Training ausführt. Und da ist dann sozusagen wieder Wissen ist Macht und Wissen ist Kraft. Schöne Grüße an den Herren. Sobald du dieses Wissen hast, wirst du automatisch eine Optimierung auch auf der Seite begehren. Und dadurch, dass du da jetzt nachfragst, hast du diesen Schritt schon gemacht. Und fit ist Nico. Attacke. Hauptsache konstant im Training. Ist sowieso das Wichtigste, was ein Bodybuilder bringen muss. Konstanz, Beständigkeit und ständig das Gleiche wiederholen. Soweit dazu. Wen haben wir denn noch hier? Wie trainiere ich im Urlaub am besten? GK oder Push-Pull-GK von JMCCarthy93. Den jungen Herrn kenne ich doch auch. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht davon abhängig. Also am besten ist, die Frage ist jetzt eher, was für einen Urlaub machst du, wie lange bist du im Urlaub und was sind deine Ziele und wie viel Spaß macht dir ins Gym zu gehen halt, ne? Also die Frage ist demnach, ist das jetzt ein Wochenendtrip, ist das jetzt eine Woche Urlaub in Italien, in Spanien oder sind es halt 2 Wochen in Australien oder in Amerika? Im Großen und Ganzen würde ich das ganz klar davon abhängig machen, wie sehr ich es genieße, ins Gym zu gehen. Es sollte ganz, ganz klar nicht davon, es sollte keine Zeit rauben, die entsprechende Lokalität oder den Ort, an dem man sich aufhält, dort weniger zu machen oder dort weniger sich zu entspannen oder auch weniger Zeit mit den Menschen zu verbringen, mit denen man da ist. Dann macht man definitiv etwas falsch. Aber man sollte natürlich schauen, dass man sagt, okay, im Moment reicht es mir halt komplett völlig aus, meinen entsprechenden Trainingsstand zu halten. Dann könnte man jetzt einfach sagen, mach 2 oder 3 Mal die Woche einen Ganzkörperplan. Damit hast du dein Erhaltungsvolumen sicherlich getroffen. Wenn du jetzt sagst, naja, aber so ein Ganzkörpertraining dauert ja dann pro Einheit wieder länger, und ich trainiere halt lieber Push-Pull und dann vielleicht nochmal Ganzkörper oder Oka-Uka und gehe halt lieber 4 Mal in 7 Tagen trainieren und da gibt es halt auch ein geiles Gym und das ist halt auch kein weiter Weg, dann mach das. Also jetzt rein vom Split gibt es da von mir gar keine große Empfehlung oder kann es gar keine große Empfehlung geben, sondern du solltest dich einfach am ehesten darum kümmern, in der Zeit dein Erhaltungsvolumen einzuhalten, wie du das, mit welchen Tools du das, wie du das zusammensetzt, das heißt über die Frequenz oder über, also in welcher Frequenz du das Trainingsvolumen zusammenkriegst, das ist dann, solltest du danach steuern, was dir am ehesten auch Spaß macht und womit auch der Gesamturlaubsumstand positiv bleibt. Ja? Also die meisten, die mich kennen, wissen, ich trainiere im Urlaub meistens genauso viel wie zu Hause, bloß dass es für mich halt mega entspannt ist, weil für mich ist das Entspannung, weil ich halt keinen Zeitdruck habe, weil ich halt sau gerne in Gyms gehe, mir die Maschinen angucke, diese ausprobiere und weil meine Frau halt auch im Urlaub super gerne mit dabei ist, ins Training geht, entspannt, wir morgens dann meistens trainieren und dann den Tag ganz entspannt starten, dann hat man sich schon bewegt. Ist halt ein gutes Gefühl, in den Tag zu starten, aber das kommt darauf an, genau, mit wem bin ich unterwegs? Ist die Person auch jemand, die ins Gym geht oder eher nicht? Ja, Eve ist das, glaube ich, ne? Ich glaube, Eve, ich wünsche erstmal einen schönen Urlaub, wo auch immer es hingeht. Genießt die Zeit. Was haben wir noch? Das wird eine kurze Frage. Der Damien Seid hat gefragt, Meinung zu DKKA. Schöne Grüße an den Damien und Shoutout, Podcast, gönnt euch den Kraftraum-Podcast. Ja, einfach gönnen. Wunderbar, unaufgeregt, fachlich, sehr, sehr interessante Gäste. Damien auch, ja, einfach super super entspannter Dude. Ja, hört's euch einfach an. Ja, und warum er mich jetzt nach der Meinung zu DKKA fragt, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht mal, wofür DKKA steht. Ich habe auch überlegt, ob ich das überhaupt ins Q&A mit reinnehme. Ich weiß, das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass der Jan Frisse dort für dieses Online-Seminar-System oder Coaching für Coaches, glaube ich, oder sowas, so ein How to Build Your Online-Business Präsentation gemacht hat, die, glaube ich, auch sehr, sehr gut geworden ist, was ich so gesehen und gehört habe an Feedback der Leute, die es gesehen haben. Was sonst die DKKA macht oder ob das jetzt gut ist, ich habe keine Meinung dazu, weil ich mir keine Meinung bilden kann, weil ich nicht weiß, was der Sinn und Zweck und der Antrieb hinter diesen vier Buchstaben ist. Lasst es mich gerne wissen. Dann Tipps, um im Urlaub die Form zu halten, Fragezeichen von Gains 1004. Im Urlaub die Form halten. Ganz simpel. Guck, dass du dich im Urlaub adäquat bewegst, dass du dich wenig stresst, was das Ganze angeht, dass du jetzt nicht sagst, ich muss jetzt unbedingt mich viel bewegen, ich muss unbedingt alles tracken, ich darf dies nicht essen, jenes nicht essen. Die Form wirst du im Urlaub halten, wenn du einen ganz normalen gesunden Lebensstil führst, wie du es hier wahrscheinlich oder hoffentlich auch tust und wie du in Form gekommen bist. Wahrscheinlich über einen aktiven Lebensstil. Das heißt, eine adäquate Menge an Schritten, Bewegungen am Tag, eine halbwegs erwachsene Wahl, was Nahrungsmittel angeht. Guck, dass du deine Mikronährstoffe deckst, dass du deinen Proteinbedarf deckst und den Rest einfach bedarfsgerecht essen halt, ne? Ein bisschen aufs Hungergefühl hören, sicherlich auch das ein oder andere gönnen, was da in der Urlaubsregion dann entsprechend gerade nur dort zu haben ist, sich bloß da nicht einschränken, irgendwelche Sachen exkludieren, sondern inkludier so viel, wie du kannst. Das sind meine Tipps für den Urlaub. Also nicht schwarz oder weiß, ganz wichtig, nicht schwarz oder weiß, nicht sagen, ja, jetzt ich halte mich rigide an irgendwelche Sachen, sondern setz dir sinnvolle Barrieren, die für dich okay sind, die dich nicht stressen, aber sei flexibel in diesen Barrieren. Das heißt, keine Ahnung, ich decke meine Mikronährstoffe, ich gucke, dass ich meinen Proteinbedarf ungefähr decke und den Rest gestalte ich halt, wie es dann gerade passt. Ja. Urlaub ist zur Entspannung da, aber auch nicht, um sich komplett gehen zu lassen und zu sagen, jetzt ist eh alles egal, man muss auch mal 5 gerade sein lassen und gar nicht mehr drüber nachdenken. Das führt dann zum Rebound-Effekt, dass man danach natürlich gleich in die nächste Diät startet, um zu kompensieren. Und kompensieren und kontern sind so Sachen, die ganz oft kein positives, dauerhaftes Outcome bringen, egal in welcher Lebenssituation, in welchem biologischen Kontext. Seltenst gut. Seltenst gut. So, das waren, glaube ich, die zwei Reiter, die ich hier an Fragen entsprechend mir gescreenshottet habe. Habe ich irgendwas vergessen? Da. Satzdauer von mehr als einer Minute bei Beinpresse bei 12 Reps unvorteilhaft? Fragezeichen von Micha Strohe. Satzdauer von mehr als einer Minute bei der Beinpresse bei 12 Reps. Also wenn ich die Frage richtig deute, dann würde ich mir Sorgen machen, warum du für 12 Wiederholungen an der Beinpresse mehr als eine Minute brauchst. Das ist auch eine Frage oder auch etwas, was ganz oft so jetzt, also bei den höheren Wiederholungsbereichen, so wie ich es am Anfang halt gesagt habe, ganz oft der Fall ist, dass man da natürlich irgendwo anfängt zu clustern, nenne ich das halt immer, ne? Also so in Blöcke zu unterteilen. Das heißt, die ersten 20 Wiederholungen schafft man am Stück, ja, im gleichen Rhythmus, mit der gleichen Range of Motion.
Und dann merkt man auf einmal, oh, der Muskel brennt so, das ist so anstrengend, dass ich kurz ein, zwei Atemzüge mache, bevor ich die nächste Wiederholung mache. Ja? Und das ist auch völlig okay, solange ich dort eine gewisse Struktur einhalte und die auch messbar bleibt. Ja? Das heißt, jetzt bei diesen 20 bis 30 Reps, ich mache 20, zwei tiefe Atemzüge und ich mache nochmal 7, zwei tiefe Atemzüge und ich mache nochmal 3 und ich komme auf meine 30 Wiederholungen. Ja? Mache ich es jetzt aber so, dass ich 20 Wiederholungen mache und ich mache 7 tiefe Atemzüge und habe schon eine Art leicht lohnende Pause und kann dann nochmal 10 Wiederholungen machen und mache dann nochmal 14 tiefe Atemzüge und schaffe nochmal 5 und sage dann, das war viel zu leicht, ich hätte locker 40 Wiederholungen machen können. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also Clustern meine ich damit, dass man diese Blöcke halt hat. Und bei 12 Wiederholungen, kann man es von mir aus auch so machen oder so, erkläre es gerne auch Klienten, dann kann man auch clustern, aber gleich clustern. Das heißt, du machst zum Beispiel, du weißt, du machst immer deine 8 Wiederholungen ohne Probleme, also ne, es wird immer schwerer, intensiviert sich, die Rekrutierung der Muskelfasern wird immer höher, die Ermüdung steigt und es wird immer effektiver von Wiederholung zu Wiederholung. Und dann kommt die 8. Wiederholung und du musst einfach vom Systemischen einmal kurz einen tiefen Atemzug nehmen oder von mir aus auch 2 und dann kannst du die 4 noch rausgrinden, dann ist alles gut. Aber wenn du mehr als eine Minute brauchst für 12 Wiederholungen, dann hört sich das für mich eher an, als wenn du 3 Reps machst, 5 tiefe Atemzüge, 2 Reps, 5 tiefe Atemzüge, 2 Reps, 5 tiefe Atemzüge, 1 Rep und so weiter. Dann ist das Ganze eher ja, ein Rest-Pause-Set als ein messbarer Straight Set in dem Sinne, ja. Also clustern von mir aus so ein bisschen, aber nicht so, wie es bei dir wahrscheinlich aussieht. Also Minute ist, hört sich erstmal viel zu lang an. Viel zu lang für 12 Reps, ja. Also ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Dann lieber das Gewicht reduzieren und die 12 Reps, bei 12 Wiederholungen in maximal 2 Clustern oder 3 Clustern und die Pause zwischen den Clustern ist 1 bis 2 tiefe Atemzüge und dann weiter. Das ist das Maximale, was ich akzeptieren würde, weil alles andere dann halt wirklich schwer messbar bleibt, wird und auch die Progression schwer einzuschätzen wird, auf kurz oder lang. Ja. So, jetzt nochmal, habe ich jetzt hier alle durch? Ich hoffe, ja. Dann habe ich hier noch eine Frage, die kam per DM, die war sogar noch etwas länger und die habe ich auch letztes Mal vergessen, weil sie halt per DM kam. Von Janfa98. Hey Arne, ich höre seit ein paar Wochen deinen Podcast und bin extrem begeistert. Ich weiß zwar nicht, ob du in nächster Zeit ein Q&A machst, mache ich jetzt gerade. Aber die Frage, diese bezieht sich auf den Kraftverlust in der Diät. Ziel der Diät ist, möglichst viel Muskelmasse zu erhalten. Wann sollte ich das Trainingsgewicht in der Diät reduzieren und ab welchem Punkt sollten mir die Kraftverluste zu denken geben? Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der mental ein Problem hat und Angst hat, das Gewicht zu reduzieren, da man damit unterbewusst auch direkt Muskelverlust verbindet. Wann sollte ich das Trainingsgewicht in der Diät reduzieren und ab welchem Punkt sollten mir die Kraftverluste zu denken geben? Ich denke, dass nicht der Einzige bin, der mental Probleme hat, Angst hat, Gewicht zu reduzieren. Genau, aufgrund des Muskelverlustes. Ich habe selbst schon einige Diäten gemacht, habe immer krampfhaft versucht, die Kraft zu halten, mit dem Erfolg, dass mein Körper total überlastet war und ich immer krank wurde. Arbeite diese Diät das erste Mal mit Deloads, was schon wesentlich besser als sonst funktioniert. Vielleicht wäre das ganze Thema sogar für eine komplette Podcast-Folge. Wäre es tatsächlich sogar. Aber das ganze Szenario finde ich sehr, sehr wichtig, weil das auch eine oft wiederkehrende Frage ist, mit der ich mich beschäftige. Und natürlich auch oft mit Klienten beschäftige, aber auch oft so die Frage bekomme. Und das Thema Kraftverlust in der Diät, da muss man halt immer erstmal die Parameter gleichrücken oder da müssen wir erstmal schauen, dass wir über das Gleiche reden. Also, wenn man jetzt Kraft verliert, die Frage ist ja immer, oder das, was sich die meisten, die Frage, die sie sich stellen, ist halt, warum verliere ich Kraft? Was ist der Grund für den Kraftverlust? Das sollte man als allererstes verstehen. Und die meisten kommen oftmals auf den Gedanken, na gut, ich esse halt weniger Kalorien und ich esse vielleicht auch weniger Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate sind ja sozusagen der Energiegeber für entsprechende, am Ende des Tages für Kontraktionen und so weiter und so fort. Aber das sehe ich jetzt gar nicht als den Übeltäter für den Kraftverlust an, denn die Glykogenspeicher sind nie so geleert, dass sie komplett leer sind, wenn wir jetzt nicht von einer Entladephase im Wettkampf-Bodybuilding sprechen, ja, sondern wir reden von normalen Diäten, vielleicht Minicut oder was auch immer, dort ist das nicht der Fall, sondern was der Übeltäter ist der entsprechende das Arbeiten über seinen Kapazitäten, über seine Regenerationskapazitäten. Und da ist eher das Trainingsvolumen, nämlich die Anzahl an harten Sätzen pro Woche, pro Muskelpartie, als erstes zu betrachten aus meiner Sicht. Und dort ist am ehesten zu regulieren und anzupassen. Denn es geht nicht darum, was du sonst an Kraft hältst pro Übung, pro Satz und pro entsprechender Gerätschaft oder Bewegung, sondern wie viel Trainingsvolumen, wie viele Sätze machst du da und wie viel willst du deswegen dort an Kraft halten. Das heißt, du nimmst jetzt Übung XY und machst halt in der Offseason 4x10 Sätze mit 80 Kilo. Ja? Um das Gewicht jetzt zu halten, hast du natürlich jetzt viel, viel weniger regenerative Kapazitäten. Das heißt, du musst dein Trainingsvolumen an diese Kapazitäten anpassen. Das heißt, du machst vielleicht erstmal nur noch 3 Sätze à 10 Wiederholungen. Ja, und im späteren vielleicht sogar nur noch 2 Sätze, je weiter die Diät fortgeschritten ist. Ja, das könnte so ein Szenario sein. Wichtig ist halt, dass du das minimal effektive Volumen erhältst, was dann dein Erhaltungsvolumen ist. Ja, und dieses aber ist halt doch auch oftmals sehr, sehr viel niedriger, als die meisten denken würden. Ja, also sagen wir mal jetzt, du hast für die Brust ein Trainingsvolumen in der Offseason von maximal, ja, sagen wir mal 16 Sätzen. Und es reicht dir aber entsprechend, dein Erhaltungsvolumen werden 8 Sätze und dein minimal effektives Volumen sind 10 Sätze. Dann guck, dass du von 16 dich langsam runterarbeitest auf diese 10, mit der du die Muskulatur halten kannst. Und wenn du diese Kapazitäten halt einhältst mit der Zeit und da ein bisschen drauf achtest, was dir dein Trainingslogbook sagt, dass du das entsprechend die Leistung halten kannst von der Kraft, dann passt das Trainingsvolumen und dann kannst du die Kraft auch oftmals viel länger oder viel adäquater näher an den Kraftwerten halten, die du halt im Kalorienüberschuss hattest. Also der Hauptfaktor sollte das Trainingsvolumen sein, das halt adäquat angepasst an deine Regenerationskapazitäten sind. Also das Beste, was du machen kannst für die Regeneration, und da kann man wieder James Hoffman, ich glaube, ich habe den Namen jetzt richtig. Hoffman, James Hoffman, doch. Von RP, Renaissance Periodization. Ich habe das Buch auch von ihm gelesen. Ich habe ihn auch schon zweimal persönlich getroffen und habe gerade voll den Aussetzer, Overreaching-Symptome. Das, was du am meisten für die Regeneration machen kannst, die Aussage von ihm, und die ist Gold wert, arbeite innerhalb deines regenerierbaren Volumens. Das ist das Beste, was du für die Regeneration machen kannst, weil du sie dann halt nicht überstrapazierst und sie noch mehr forderst, als sie überhaupt jemals leisten könnte. Ja? Also das ist so am ehesten der Fall. Und dass du dann auch den Umstand hattest, dass du sagst, du hast halt krampfhaft versucht, das zu halten. Ab einem gewissen Punkt wirst du sicherlich Krafteinbußen hinnehmen müssen. Das sollte aber nicht innerhalb der ersten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen sein. Wenn es dann der Fall ist, dann hast du wahrscheinlich dein Trainingsvolumen nicht angepasst. Ja? Dass es irgendwann vonstatten gehen kann und auch passieren wird, das sollte man nicht ausschließen, weil es halt schwer wird, wenn man nicht viele Erfahrungswerte hat aus vergangenen Diäten und entsprechend auch nicht genau weiß, wie der Körper reagiert. Also je länger ich Erfahrungswerte habe, du als Athlet selber oder der Coach oder ein Coach, den du hast, desto eher lässt sich das abschätzen und lassen sich Kraftwerte halten und dementsprechend lässt sich auch besser die Muskulatur halten, ja, die sich aber auch da eher über das adäquate Trainingsvolumen halten lässt, als jetzt rein, ob du nun am Ende des Tages noch 130 Kilo beugst oder am Ende der Prep halt oder am Ende der Diät halt nur noch 110 Kilo beugst. Ja, da sollte man sich nicht zu sehr den Kopf drüber zerbrechen, sondern verstehen, dass das Trainingsvolumen entscheidend ist und dass wir so halt die Leistung halt auch größtenteils halten können. Das soweit dazu. Dann haben wir die nächste Frage. Ich nehme seit 4 Wochen einfach kein Gramm ab, obwohl ich täglich ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien einhalte. Der Stoffwechsel kann ja nicht einschlafen. Hast du Rat? Einfach dem Prozess vertrauen? Von Melli Mehr. Okay, Melli. Seit 4 Wochen kein Gramm abgenommen, obwohl täglich Kaloriendefizit von 500 Kalorien. Der Name gibt mir, glaube ich, schon mal das Indiz, dass es sich um eine Dame handelt. 4 Wochen kein Gramm abgenommen. Also zum allerersten, das Erste, was mir natürlich da wieder einfällt, ist, dass die Fluktuation des Körpergewichts bei Frauen durch den Zyklus natürlich auch wieder enorm hoch sind und das natürlich enorm maskieren können. Dass dann nun aber gar nichts wahrscheinlich dann in der Wochentendenz, hoffentlich, dass dann eine Wochentendenz genommen wird, gar nichts passiert, obwohl 500 Kalorien in Anführungsstrichen eingehalten werden an Defizit. Genau, Stoffwechsel kann nicht einschlafen, das hast du so schon richtig verstanden. Dazu vielleicht einmal die Begrifflichkeit Stoffwechsel, der schläft nicht ein, aber es gibt bestimmte Parameter, die man sich bewusst machen sollte, damit man versteht, warum ab und zu halt ein Gewichtsverlust auf ein Plateau kommt. Und zwar gibt es es gibt den Grundumsatz, ja, die Basal Metabolic Rate im Englischen, die sich marginal nach unten hin anpasst, also dass es marginal weniger wird. Also wir müssen natürlich immer bedenken, dass du, wenn du eine Diät machst, natürlich dein Körpergewicht immer weniger wird. Ja, und dementsprechend natürlich auch weniger durch die Gegend bewegst, weniger im Training durch die Gegend bewegst und dementsprechend allein schon nur vom Ruhezustand, das, was hier verweilt und was du halt so machst, dort minimale Anpassungen halt vorhanden sind. Dann gibt es den Thermic Effect of Food, das heißt, das, was verbraucht wird für die Menge an Nahrung, die du aufnimmst, sollte auch den kleinsten Anteil ausmachen. Da könnte man höchstens überlegen, ob du halt exponentiell sehr, sehr großen Anteil an Protein mittlerweile vielleicht in deiner Diät hast, weil du die Kohlenhydrate vielleicht immer weiter reduziert hast und vielleicht die Proteine weiter hochgesetzt hast, denn diese haben den höchsten Wiederverbrauchswert fürs Aufschlüsseln dessen. Da kann am meisten nochmal Energie verbraucht werden bei Proteinen, denn bei dem Makronährstoff sehe ich jetzt, aber auch nicht so als großen, riesengroßen Unterschied prozentual. Dann gibt es den Thermic Effect of Activity, das ist das, was du halt im Training machst. Dort kann es auch zu prozentualen Negativanpassungen kommen, dadurch, dass du natürlich vielleicht schon länger ein Kaloriendefizit eingehst und einfach im Training auch die Leistung nicht mehr die gleiche ist wie vorher. Du musstest dein Trainingsvolumen, so wie ich es ja eben schon gesagt habe, vielleicht ein bisschen nach unten hin anpassen, verbrauchst da auch mehr. Und dann kommt halt der allerwichtigste Faktor ins Spiel, nämlich der Faktor Need, ja, nämlich die passive Bewegungskomponente, das, was du an passiver Bewegung im Alltag machst, so wie ich hier die ganze Zeit gestikuliere, meine Augen bewege, meinen Mund bewege, grinse, Gestik, Mimik, solche Geschichten. Sowas ist halt kompensatorisch das, was prozentual einen Riesenunterschied ausmachen kann mit voranschreitender Diätlänge. Ja, das kann bis zu 50% von Individuum zu Individuum ausmachen, was verbraucht wird an Gesamtkalorienmenge pro Tag. Und das kann halt auch extrem einschlafen, weil der Körper natürlich versucht, immer ökonomischer zu arbeiten, je länger er mit einer Minderversorgung klarkommen muss. Das heißt, die Herzfrequenz wird langsamer. Irgendwann werden dann auch die ersten ein oder anderen Systeme langsamer gestellt, teilweise sogar abgestellt, die nicht lebensnotwendig sind. Also es gibt genügend Sachen, die dir nicht auffallen, die du dann nicht mehr machst, die einfach an kleiner Bewegung akkumuliert, angesammelt über den ganzen Tag halt eine große Menge ausmachen, die dann immer kleiner wird und die unter Umständen irgendwann diese 500 Kalorien Defizit, die vor 4 Wochen noch funktioniert haben, ja, jetzt mal einfach als Beispiel gesagt, mittlerweile fast gen Null gehen und deswegen nimmst du halt nicht mehr ab. Du denkst aber, es sind immer noch die gleichen 500 Kalorien Defizit, die es aber unter Umständen nicht mehr sind. Das wäre jetzt die Komponente Energie-Output, die man nochmal überdenken muss, genau schauen muss. Okay, ist meine Schrittzahl vielleicht runtergegangen? Was könnte es sein? Ja, könnte das einer der Faktoren sein und muss ich mein Kaloriendefizit vielleicht nach unten hin nochmal anpassen? Oder auf der Seite des Kalorieninputs kann natürlich auch der Fehler liegen. Trackst du deine Nahrung? Wie Wie stellst du sicher, dass die 500-Kalorien-Defizit wirklich 500-Kalorien-Defizit akkurat sind? Das heißt, trackst du alles, was du isst, auch Flüssigkeiten, aufs Gramm genau? Schaust du, dass du deine Supplements auch trackst in der Kalorienbilanz, zum Beispiel deine Omega-3s? Wie trägst du die Sachen in deine App ein, mit der du das zum Beispiel trackst? Auch da nochmal wirklich genauestens überlegen, ja, mache ich das oder sage ich immer, ja, das passt so, Pi mal Daumen, ist das in Ordnung? Denn auch da kann ganz schnell mal durchs leichte Schätzen oder das mal nicht tracken, angesammelt über 2-3 Parameter auch mal 500 Kalorien, ja, plus rauskommen. Du denkst, sie bist im Minus, aber die sind es halt nicht, weil du nicht akkurat trackst. Ja, also das sind so die zwei Sachen, die ich da zum Bedenken geben würde, denn ein echtes Kaloriendefizit ist immer, ja, wird immer eine gewisse Rate of Loss provozieren, auf kurz oder lang. Dann sollte man dem Prozess vertrauen. Ja. Juri, das soweit dazu. Was haben wir jetzt? 50 Minuten. Eine schaffen wir noch. Glaubst du an Mindful Eating? Kann nach einer längeren Phase 3 Jahre des krankhaft genauen Trackens hilfreich sein bzw. funktionieren? Fragezeichen von Lars Wettwehr. Mindful Eating. Was ist Mindful Eating? Also ich gehe mal davon aus, dass du damit meinst, das Intuitive Eating, was man mittlerweile, glaube ich, eher ins Mindful Eating umgetauft hat, weil intuitiv für die meisten wahrscheinlich oder einfach allgemein eine fälschliche Begrifflichkeit ist. Wenn man irgendwann mal getrackt hat, kann man nicht mehr intuitiv essen, weil man unterbewusst immer überlegt oder unterbewusst immer die Gedankengänge hat, okay, da ist so viel Fett, da ist so viel Carbs drin. Es hat dann nichts mehr mit Intuition zu tun, sondern dass man das Ganze halt entsprechend ja ein bewussteres Essen versucht zu forcieren, auf die Signale des Körpers zu hören und dementsprechend sich zu ernähren und halt nicht zu tracken. Also ich glaube, die Frage hatte ich schon mal 3, 4, 5 Podcast Q&As vorher und meine Meinung hat sich da auch nicht wirklich groß zu geändert. Gerade mit der Vorgeschichte, dass du sagst, so 3 Jahre und das Wort krankhaft benutzt hast, krankhaft tracken, dass du wahrscheinlich sehr, sehr genau getrackt hast und sehr, sehr genau darauf geachtet hast, was du gegessen hast. Also du hast Deine Datenbank an Erfahrungswerten ist riesig groß und dementsprechend ist sie auch unterbewusst riesig groß. Ja? Und du hast es vielleicht auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es tun zu müssen, um die Kontrolle zu haben. Wenn du jetzt versuchst, auf deine Körpersignale zu hören und dieses Mindful Eating versuchst zu betreiben, ich finde das eine sehr, sehr erstrebenswerte Art der Ernährung, die allerdings wirklich meistens nur funktioniert, wenn du ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Nahrung hast, kein negativ belegtes Verhältnis zur Nahrung hast, was den meisten, die mit diesem Sport zu tun haben, mit ihrem Körper sehr, sehr verbunden sind oder ihre Wertschätzung teilweise sehr stark aus ihrer Körperkomposition ziehen, die werden immer Essen mit ihrer Körperkomposition gleichsetzen und dementsprechend dort auch immer werten. Das heißt, das sind viele Kalorien, das sind wenig Kalorien, das ist viel Volumen für wenig Kalorien. Es gibt immer eine Wertung unterbewusst. Und diesen Personen, bei denen glaube ich nicht, solange dieses Verhältnis eher in diese Richtung tendiert, glaube ich nicht, dass sie davon profitieren werden und können. Alle, die diese Phase vielleicht überwunden haben und sagen, mittlerweile sehe ich das relativ entspannt. Essen ist halt, gehört für mich dazu, es gehört zu meinem Sport dazu. Für mich ist es eine super easy Gewohnheit, meinen Proteinbedarf zu decken. Ich habe meine 3, 4 Protein Feedings, meine Mikronährstoffe kriege ich rein und ich weiß halt, wie ich die Basics decke und das passiert jeden Tag. Meine Ballaststoffe kriege ich rein und den Rest mache ich so nach dem, wie es gerade passt und wie ich Hunger habe und wie mein Körper sagt, dass er das gerade braucht. Das ist das, was ich jedem wünsche, das ist die größte Kunst und ich glaube, da ist man auch enorm produktiv, wenn man das so positiv für sich gestalten kann. Das ist riesig, das ist sehr, sehr mächtig. Aber es ist halt am Ende des Tages den wenigsten vergönnt. Man muss sich dahin arbeiten. Also ich glaube, ich habe es auch gesagt, ich habe es letztes Jahr tatsächlich ein Dreivierteljahr Mindful Eating ausprobiert für mich. Es hat auch super funktioniert. Ich habe mich einfach an meiner Rate of Gain auf der Waage orientiert und geguckt, dass ich genau mein Protein reinkriege, meine Mikronährstoffe reinkriege, meine Ballaststoffe reinkriege und habe halt immer, aber trotzdem im Hinterkopf immer Pi mal Daumen getrackt, was kriege ich heute so rein, passt das. Das würde ich so als Mindful Eating im Maße halt sehen. Ne? Und ich habe halt immer die Komponente, auch in dem Maße, dass ich natürlich immer irgendein Signal brauche oder irgendwas brauche, woran ich sehe, geht es in die richtige Richtung. Ja? Und die Gewichtszunahme ist halt immer etwas, woran ich mich orientieren würde. Und das ist ja auch eine Art des Trackens. Dann tracke ich halt mein Gewicht wöchentlich. Ist der Wochendurchschnitt okay? Und dann ist halt so auch die Frage, warum tracke ich dann nicht mein Essen ganz? Es kostet mich wenig Zeit. Die meisten wissen, MyFitnessPal, Mahlzeit übernehmen, zack, 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 oftmals essen wir das Gleiche. Warum mache ich mir dann nicht den minimalsten Extraaufwand, das Tracking, um eine Komponente dann zu erweitern und es dann akkurat zu haben und ganz zu machen? Das würde ich dann den meisten halt empfehlen, die halt in der Vergangenheit ein negatives Verhältnis zu Nahrungsaufnahme hatten, dass die wahrscheinlich eher den Weg fahren. Sich auf kurz oder lang vielleicht aber dahin entwickeln, zu diesem Mindful Eating hinzukommen. Ganz, ganz klar. Also in der jetzigen Situation, aus der die Frage kommt, glaube ich, dass es wahrscheinlich nicht das zielführendste sein wird. Judy, 55 Minuten. Geht immer rasant hier. Q&A. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich darüber, wenn ihr das Ganze teilt. Jetzt einen Screenshot machen. Markiert mich gerne in eurer Instagram-Story. Wenn ihr die Zeit habt, auch gerne bei iTunes ein 5-Sterne-Rating hinterlassen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr es bei YouTube jetzt gerade gesehen habt, gerne einen Daumen hoch, auch lasst mir da einen Kommentar, Feedback da. Freue mich über jede Interaktion, über jeden, der den Podcast hört, teilt. Freue ich mich riesig drüber. Und das war's für diese Woche. Wir hören uns und sehen uns, falls ihr es bei YouTube seht, in der kommenden Woche. Und ich sage ciao, ciao aus Hamburg.